handelte. Das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Die Landung eines außerirdischen Raumschiffes. Logan war der Erbe eines großen Industrievermögens, das er bei geschickten Managern in guten Händen wusste. Hin und wieder ließ er sich in seiner Villa in den Hamptons auf Long Island die Bücher zeigen, ansonsten kümmerte er sich kaum um die Geschäfte. Er hatte einfach kein Talent dazu und war daher der Ansicht, dass es besser war, diese Dinge jemandem zu überlassen, der etwas davon verstand. Logan hatte schon von frühester Jugend an andere Interessen gehabt. Geschichten von Außerirdischen, die die Erde heimsuchten, wie sie in Magazinen wie Weird Tales, Argosy oder All Story abgedruckt wurden, hatten seine Fantasien beflügelt. Zähneknirschend hatte es sein Vater hingenommen, dass Ray sich dem Studium der Archäologie und alter Sprachen hingegeben hatte. Raymond J. Logan Sr. war davon ausgegangen, dass sich diese Vorliebe ebenso verflüchtigen würde wie das Interesse an Pulp-Novels über glubschäugige Monster. Er sollte sich allerdings getäuscht haben. Nach dem plötzlichen Tod seiner Eltern bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Straße nach Montauk, Long Island, hatte Ray Logan Jr. die Leitung von Logan Industries nicht selbst übernommen, sondern sie in berufenere Hände gelegt. Der junge Logan hatte sich stattdessen seinen Studien gewidmet, in denen er außergewöhnlichen Phänomenen aller Art auf die Spur zu kommen hoffte. Insbesondere suchte er nach Spuren außerirdischen Lebens auf der Erde. Seine Expeditionen hatten ihn schon in die ganze Welt geführt. Immer wieder jagte er Berichten von unerklärlichen Erscheinungen nach. So auch diesmal, als er einem abgestürzten Meteoriten in den Dschungel des uralten Khmerlandes gefolgt war. »Leider gibt es hier kein Netz von seismischen Messstationen«, meinte Pierre Marcanteur. Ray Logan hatte den ehemaligen Fremdenlegionär vor allem deshalb auf seine Expedition mitgenommen, weil er einerseits mit einer Waffe gut umzugehen wusste und sich andererseits in Indochina gut auskannte. Er sprach unter anderem fließend Khmer. Damit war er einer der wenigen Europäer, die diese Sprache beherrschten. Die französischen Kolonialbürokraten machten sich normalerweise nicht die Mühe, Vietnamesisch, Khmer oder einen der laotischen Dialekte zu erlernen. Und diejenigen, die es versucht hatten, waren zumeist daran gescheitert, von ein paar sehr hartnäckigen Missionaren mal abgesehen. Hin und wieder traf man auf einen Europäer, der ein paar Brocken Kantonesisch sprach, was vor allem für Geschäftsleute sehr wichtig sein konnte. Schließlich wurde der Handel auf dem Mekong zwischen dem Delta südlich von Saigon bis hinauf in den Kern des alten Khmerreiches, das vor langer Zeit einmal ganz Südostasien beherrscht hatte, in erster Linie von Chinesen beherrscht. Pierre Marcanteur war für Logan ein unverzichtbarer Begleiter, auch wenn ihm seine Söldnerseele etwas Unberechenbares gab. Aber solange Logan den Ex-Legionär bezahlte, würde dieser auch loyal sein. Die beiden anderen Reiter, die Logan begleiteten, waren Lon und Heng, zwei ortskundige Khmer, die sich im Übrigen auch darum zu kümmern hatten, dass die Lasttiere nicht verloren gingen. Insgesamt 3 Packpferde führte die Gruppe mit sich. Logan hätte gerne eine größere Expedition ausgerüstet, aber damit hätte er unweigerlich das Misstrauen der französischen Kolonialbehörden auf sich gelenkt. Es war schon schwer genug gewesen, bis hierher zu gelangen, denn offiziell war das gesamte Gebiet am Oberlauf des Dongsen seit dem mysteriösen Meteoriteneinschlag ein Sperrgebiet. Allerdings war die französische Militärdichte in den unwegsamen Gebieten des alten Khmerreiches bei weitem nicht groß genug, um diese administrative, auf dem grünen Tisch der Bürokraten gesetzte Tatsache auch durchzusetzen. Der Morgen graute bereits, als sie Kampong Thum erreichten. Glutrot ging die Sonne jenseits des Dongsen-Flusses auf und schimmerte geisterhaft durch die bodennahen Nebelbänke. Die Reitergruppe erreichte den Flusshafen, der ein einzigartiges Gewimmel aus Booten verschiedener Größe darstellte. In Anbetracht des kaum vorhandenen Straßennetzes waren die Wasserläufe des alten Khmerlandes, vor allem in den Dschungelregionen, nach wie vor die wichtigsten Verkehrswege. Im Hafen herrschte zu dieser frühen Stunde bereits Hochbetrieb. Die Fischer waren in der Nacht rausgefahren, um ihre Netze auszuwerfen. Jetzt, gegen Morgen, kamen sie zurück, um den Fang zu bergen.